So, wenn ihr euch erinnert an den achtfachen Pfad, den ich normalerweise mit Sila Samadhi und Panya beschreibe, dann sind es drei Säulen unserer Praxis. Ein Haus kann nur sicher sein, wenn es auf drei Säulen feststeht. Ist die eine Säule nicht entwickelt, dann wackelt das Haus. Ist die andere Säule nicht entwickelt oder sind zwei Säulen nicht entwickelt, dann wackelt das Haus. Nur wenn man alle drei Säulen von Sila, also von Tugend, von Samadhi, Konzentration und Ruhe und Weisheit entwickelt, dann kann das Haus langsam wachsen oder steht sicher. Das heißt, wenn wir lange genug Samadhi machen und wir kommen einfach nicht weiter, weil wir einfach nicht den Biss haben, die Gedanken loszuwerden oder den Biss haben, die Phänomene loszuwerden, dann müssen wir anfangen, dann müssen wir schauen, ob da nicht irgendwelche Hindernisse in den anderen beiden Säulen entstehen. Hindernisse in unserem Sila, Hindernisse in unserer Tugend oder Hindernisse in der Weisheit. Jede der einzelnen Säulen hilft die andere Säule zu stärken. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Ist unsere Tugend nicht rein, dann wird unser Samadhi nie funktionieren. Ist unsere Weisheit nicht groß genug, dann wird Samadhi auch nicht funktionieren. Ist das Samadhi nicht groß genug, dann sind wir nicht in der Lage, unsere Tugend reinzuhalten. Weil wir nicht achtsam genug sind. Oder weil wir nicht genug Konzentrationsfähigkeit haben. Ist unsere Weisheit nicht genug entwickelt, dann passiert dasselbe mit der Tugend. Wir sehen die Verfehlungen nicht, die wir innerhalb der Tugend machen. Also, merkt euch das, der achtfache Pfad ist nicht eins nach dem anderen zu entwickeln, sondern es ist alle drei Säulen zur selben Zeit hochzuziehen. Man kann sich auf die eine Säule mal konzentrieren, wenn man merkt, man kommt da nicht weiter oder man kommt nicht tief genug, dann muss man anfangen, die anderen zwei Säulen zu untersuchen. Das heißt, ist meine Tugend rein oder das heißt Weisheit. Und wenn wir lange genug hier waren und wenn wir lange genug versucht haben, Samadhi zu entwickeln, aber das Samadhi bleibt irgendwo stecken, dann heißt es, das ist eine von den anderen Säulen, die nicht hoch genug gezogen ist. Für uns heißt es jetzt, dass wir mal anfangen mit Weisheit. Weisheit, wenn ihr euch das überlegt oder wenn ihr euch das klar macht, ist das, was uns zum Ende alles Dukkhas führt. Nicht das Samadhi. Samadhi ist nur die Ruhe, die wir uns verschaffen, so wie derjenige, der tagtäglich arbeitet, abends ins Bett sinkt und schläft. Das ist die Ruhe, die wir brauchen, um arbeiten zu können. Aber die Arbeit ist das Einzige, die uns die Resultate bringt. Das heißt, Weisheit ist das Einzige, was uns die Resultate bringt. Weisheit ist das, was uns verstehen lässt. Das, was zur Einsicht führt. Das, was zum Loslassen führt. Und das, was zum Ende alles Dukkhas führt. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen und sagen, okay, mit Sila und Samadhi mache ich nichts und ich stürze mich auf die Weisheit. Das geht auch nicht. Wir brauchen das Haus. Das Haus muss fest auf drei Säulen stehen. Und wir können nicht eine Säule hoch genug ziehen und die anderen zwei nebeneinander liegen lassen. Wir müssen alle drei zur selben Zeit hochziehen. Das heißt nicht, dass wir uns für eine gewisse Weile auf eine Säule konzentrieren. Säule des Samadhis oder die Säule der Tugend oder die Säule der Weisheit. Aber wir dürfen nicht vergessen, wenn wir das zu lange machen, dass wir da abklappen können. Runterstürzen können. Das heißt, das müsst ihr jetzt selber bei euch überprüfen. Inwieweit ist eure Tugend? Ihr wisst, was ihr was hier gefordert wird, und es reicht im Grunde genommen aus, die Einhaltung der 5 Tugendregeln und inklusive noch Enthaltung der jeglicher Sexualität. Das ist, wenn wir hier im Kloster sind, das sind die Voraussetzungen. Enthaltung von Sexualität auch mit einbeziehen. Solange wir hier im Kloster sind, sind die Frauen für uns oder das andere Geschlecht tabu. Wir fangen nicht da irgendwelche an, irgendwelche Gespräche zu führen oder irgendwo anzupendeln, sondern das ist tabu für uns. Sei es, ob wir jetzt hier sind, solange wir hier im Kloster sind, selbst auch wenn wir rausgehen, halten wir das an. So. Ihr kennt die 5 Tugendregeln, überprüft sie genau, inwieweit ihr sie einhält. Und jetzt kommen wir zur Weisheit. Weisheit ist das, und bitte schreibt euch das hinter die Ohren, ist das, was uns rausführt. Es ist das, was uns Einsicht gibt. Einsehen in die wahre Natur der Dinge. Es ist das Einzige, was uns frei machen kann. Es ist das Einzige, es ist das, die Entwicklung der Weisheit führt zum Loslassen. Wir können nicht loslassen, einfach aufgrund unseres Willens. Wir können zwar den Willen haben und sagen, wir lassen los, aber das führt zu nichts. Merkt euch das, Weisheit ist das, wenn wir genug Weisheit entwickelt haben, dann führt das automatisch zum Loslassen. Wir brauchen gar nicht zu sagen, das will ich nicht mehr tun oder das mag ich nicht mehr tun oder ich will nicht mehr wiedergeboren werden. Weisheit oder Einsehen in die Natur hat das als Resultat. Da brauchen wir nichts zu machen. Wir brauchen nicht uns anzustrengen und sagen, ich will nicht mehr wiedergeboren werden. Dieser Wille hindert uns daran, nicht mehr wiedergeboren zu werden. Oder dieser Wille führt dazu, wiedergeboren zu werden. Der Wille ist ein Teil von dem, was wir überkommen müssen. Der Wille zu sein, der Wille dieses zu machen oder dieses zu sein oder jenes zu sein. Und der Wille, nicht wiedergeboren zu werden, ist eines davon. Das heißt nicht, dass wir jeglichen Willen aufgeben müssen. Das wäre falsch. Wir brauchen den Willen, um zum Ende alles Dukkhas zu kommen, oder wir brauchen den Willen, nicht mehr wiedergeboren zu werden, um die Arbeit zu tun. Aber der Wille alleine reicht nicht aus, wenn wir die Arbeit nicht machen, und die Arbeit ist die Untersuchung. Und das ist die Untersuchung der 5 Khandhas. Und jetzt am Anfang, und das könnt ihr auch, euch auch hinter die Ohren schreiben, bis hin zur Stufe des Anagamis. Ein Anagami ist einer, der nicht mehr in diese Welten wiedergeboren wird. Weder in die himmlischen Welten, noch auf den menschlichen Welten, noch in die unteren Welten. Der hat nur eine Aufgabe, und das ist die Untersuchung des Körpers. Nur dann, wenn der Körper gegangen ist. Nur dann, wenn der Körper bis in die Einzelheit untersucht worden ist. Dann, und das ist das Ende, und er es verstanden hat, dann ist es das Ende von Gier und Hass. Und das heißt, man ist auf der Stufe des Anagamis. Das heißt, er wird nicht mehr wiedergeboren in keine dieser Welten. In keine dieser Daseinswelten. So. Die Untersuchung des Körpers ist das A und O. Für uns als Laien oder für uns als Mönche, bis hin zur Stufe des Anagamis. Bitte vergesst das nicht. Dann, wenn der Körper passé ist, wenn die Untersuchung des Körpers vollständig gelungen ist und Gier und Hass aus unserem Herzen entfernt worden ist, dann erst fangen wir an mit der Untersuchung der 4 geistigen Khandhas. Das heißt nicht, dass wir die nicht ab und zu mal raufholen können und mal untersuchen können. untersuchen können, wie die Gedanken uns ständig an der Nase herumführen. Oder untersuchen können, wie uns unsere Erinnerung trübt. Oder untersuchen können, die Gefühle. Gefühle hat zwei Aspekte. Das sind einmal die körperlichen Gefühle und das sind einmal die geistigen Gefühle. Die körperlichen Gefühle müssen auch auf der Stufe des Körpers untersucht werden. Die fallen gleichzeitig damit weg. Was übrig bleibt, sind die geistigen Gefühle. Ich hoffe, das ist klar. Also wenn wir den Körper untersuchen, dann müssen wir auch gleichzeitig die körperlichen Gefühle auch mit untersuchen. Das heißt Schmerz. Wenn der Körper stirbt, ist es der größte Schmerz. Wird der Körper geboren, ist der Schmerz so groß, dass man fast dabei draufgeht. Beim Tod ist der Schmerz so groß, dass wir draufgehen. Oder dass der Körper draufgeht. So. Schmerz ist inklusive der Körperuntersuchung. Wir können das machen. Wir können den Körper untersuchen. Wenn wir anfangen mit der Körperuntersuchung, untersuchen wir mal von außen. Fangen wir an mit dem Körper, mit dem Kopfhaar oder mit dem Körperhaar oder mit der Haut oder mit den Nägeln oder mit den Zähnen. Das sind die äußerlichen Aspekte des Körpers, die wir sehen oder sehen können. Und da fangen wir an. Da fangen wir an, die zu untersuchen. So lange, bis wir sie verstehen. Das heißt, die Untersuchung. Und da brauchen wir unseren Krebs dazu. Da brauchen wir zum ersten Mal unseren Verstand dazu. Da müssen wir unseren Verstand in die richtige Richtung lenken. Bis jetzt haben wir unseren Verstand immer nur dazu benutzt, um uns zu amüsieren. Haben das Bild gemalt oder jenes Bild gemalt oder diese Vorstellung gehabt oder jene Vorstellung gehabt oder diese Ansicht gehabt oder jene Ansicht gehabt. Jetzt benutzen wir mal den Verstand dazu, um mal zu untersuchen. Um den Körper zu untersuchen. Um den Körper zu untersuchen, alles was reingeht ist schön und alles was rauskommt ist scheiße. Also. Das heißt, der Körper ist eine Fabrik, die alles Schöne in Scheiße verwandelt. Das Essen, das wir am Morgen haben, das schauen wir uns gerne an und das nehmen wir gerne in den Mund. Und das, was dann aus dem Körper rauskommt, das können wir nicht riechen und nicht schmecken und nicht tasten. Da kommt nämlich eine Abneigung hoch. Solange die Scheiße noch nicht rausgekommen ist und die Scheiße noch in unserem Körper ist, finden wir das gut. In dem Moment, wo sie rausgekommen ist, findet man das hässlich, abstoßend oder ekelhaft. Solange die Speise noch im Mund kommt, findet man die gut. In dem Moment, wenn wir die Speise nur 5 Minuten im Mund haben, und nur im Mund rumwälzen, noch gar nicht anfangen zu zerkauen und dann ausspucken, in unsere Hand spucken, dann fängt bei uns schon an, ein Gefühl des Ekels zu erreichen, wenn wir das wieder in den Mund tun wollen. Und warum? Das war nur im Mund. Wo kommt das Gefühl des Ekels her? Nur weil der Speichel da um die Speise herum ist. Das heißt, und da bitte ich euch, euren Krebs zu verwenden, das heißt, dass alles, was in den Körper reinkommt, in etwas Unappetitliches verwandelt wird. Die Kleidung, die wir anziehen, nach 3 Tagen können wir sie nicht mehr riechen. Die Bettwäsche, alles, was in Berührung mit dem Körper kommt, fängt an zu stinken. Wo kommt denn das Zeugs her? Das kommt doch nicht aus der Luft. Wenn wir die Wäsche in die Luft hängen, 3 Tage lang, dann stinkt sie nicht. Wenn wir die Wäsche 3 Tage im Körper haben, dann stinkt sie. Und für uns unangenehm. Das heißt nicht, wir empfinden es nicht als angenehm, diesen Gestank. Wir stecken es in die Waschmaschine, weil wir es nicht mehr riechen können. Also wo kommt das Zeugs denn her? Überlegt euch das mal. Untersucht das mal immer wieder. Ne? Wo kommt das Zeugs denn her? Wenn das alles so schön wäre, wie wir das träumen, wenn wir den Körper sehen, dann sehen wir nur die Außenform. Die Form, die er uns zeigt. Ne? Das ist alles, was wir sehen. Und alles, was drinnen ist, ne, das empfinden wir als ekelhaft. Oder das empfinden wir als unangenehm. Oder unappetitlich. Wir müssen uns doch fragen, warum erhalten wir so etwas aufrecht? In der Welt, wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, in der Welt, wenn wir eine Fabrik errichten, sagen wir, wir sind ein Unternehmer und wir bauen eine Fabrik, wir haben eine gute Idee. Und alles, was in diese Fabrik reinkommt, ist schön und angenehm, riecht gut. Und alles, was aus dieser Fabrik herauskommt, ist unangenehm und stinkt und hässlich. Würden wir in dieser Welt irgendwelchen Erfolg haben mit so einer Fabrik oder mit solchen Produkten, die diese Fabrik produziert? Und genauso wie es in der Welt ist, dass wir sowas nicht unterstützen würden. Warum unterstützen wir dann so etwas wie den Körper, der alles, was schön ist, alles, was angenehm ist, in etwas Unappetitliches, Unschönes und Ekelhaftes verwandelt? Da müssen wir uns mal wirklich die Frage stellen. Mit dem Haar, wir können mit dem Kopfhaar anfangen. Wenn wir das nicht waschen, was passiert damit? Waschen wir das mal drei Tage nicht oder vier Tage nicht, dann fängt es an, fettig zu fühlen, unangenehm zu fühlen. Dann waschen wir das mal vier Wochen oder fünf Wochen mal. Macht das mal. Und Körperhaare genauso. Der Körper auch. Wascht euch mal für eine Weile nicht. Wo kommt denn der Gestank her? Schneidet eure Zähne nicht. Also schneidet eure Nägel nicht. Oder putzt eure Zähne nicht. Wo kommt dieser ganze Dreck her? Das sind doch Sachen, die wir nicht mögen. Das ist doch uns klar, oder? Und wo kommen diese Sachen, die wir nicht mögen, denn her? Die kommen doch aus diesem Körper. Oder? Weil wenn sie von außen kommen, dann haben wir überhaupt kein Gefühl. Der Staub, okay, der ist vielleicht, der von außen kommt, ist noch lange nichts, was uns abschreckt, was uns ekelhaft erscheint. Aber in dem Moment, wo er mit den Exkreten des Körpers in Berührung kommt, dann ist es etwas, was uns abschreckt, was uns ekelhaft erscheint. Was uns als unangenehm erscheint. Ist doch komisch. Das ist doch mal wert, das mal zu untersuchen. Und wenn wir das mal wirklich verstehen, wenn wir das mal immer wieder vor uns vor Augen halten, und dann könnt ihr dasselbe überprüfen. Macht es, überprüft es. Dass alles, was in Kontakt mit dem Körper kommt, nichts, dass es nichts gibt, was ihr als angenehm empfindet. Alles, was aus dem Körper rauskommt, da gibt es nichts, was ihr als angenehm empfindet. Wenn wir weiter beim Essen bleiben, wenn wir das mal zerkaut haben und dann ausspucken, oder wenn das mal für ein paar Minuten im Magen gewesen ist und dann wir uns übergeben, ne? Wollen wir das nochmal essen? Vollkommen noch wertvoll. Für den Körper ist es vollkommen wertvoll, diese Nahrung. Hat nur für ein paar Minuten im Magen gelegen, ist mit der Magensäure in Berührung gekommen, hat aber noch nicht seine Werte an den Körper abgegeben. Aber in dem Moment, wo wir das sehen, dann kriegt man Brechreiz. Ja, warum ist denn das so? Fragt euch doch mal, warum das so ist. Und dann fragt euch mal, wenn das euch alles mal klar ist, warum unterstützen wir? In der Welt wird man so eine Fabrik nicht unterstützen. Warum unterstützen wir so eine Fabrik, die Körper heißt? Warum ist das so? Und diese Untersuchung kann stundenlang vor sich hingehen. Das könnt ihr beim Chongkong-Pfad machen, das könnt ihr auch bei eurer Gehmeditation machen oder das könnt ihr bei eurer Sitzmeditation machen. Und ihr fragt und fragt und fragt. Ihr hinterfragt die Dinge mal. Das ist nämlich der Anfang von der Entwicklung der Weisheit. Den Dingen mal auf den Grund zu gehen, den Dingen mal auf die Spur zu kommen, die Dinge mal zu hinterfragen. Nicht einfach nur das als gegeben zu nehmen. Weil das ist das, was wir, ja natürlich, das ist klar, wir nehmen das als gegeben, wenn das Essen aus dem Körper rauskommt, dass es scheiße ist und dass es unangenehm ist. Das nehmen wir als gegeben hin. Und jetzt hinterfragt man das, warum ist das denn so? Und wieso ist das denn so? Und warum unterstütze ich denn so? Warum will ich denn das, diesen Körper? Und dann, bei der Haut müssen wir ganz vorsichtig sein. Da müssen wir nämlich mal auch untersuchen. Haut ist auch eines dieser Dinge. Und Haut ist das, was das Wichtigste ist. Das hält nämlich den ganzen Dreck, den wir nicht sehen wollen, von unseren Augen weg. Machen wir die Haut auf, dann sehen wir das alles. Und wenn wir die Haut aufmachen, oder wenn wir uns vorstellen, dass wir keine Haut haben, dann wird man nicht ein zweites Mal in den Spiegel sehen. Wird man wahrscheinlich in Ohnmacht fallen, das erste Mal. Oder ein unappetitliches Gefühl kommt hoch. Oder ein unangenehmes Gefühl. Oder ein Ekel kommt hoch. Ja, aber das ist doch so. Die Haut ist das, was den ganzen Dreck weghält. Von unserem Gesicht. Und dann schauen wir uns mal die Haut an. Und wie schaut die Haut an sich aus? Wo kommt denn das ganze Fett her? Wo kommt der ganze Dreck her? Wo kommt der Eiter her? Der drückt doch durch die Haut durch. Und ist die Haut ist doch nicht nur, ist doch kein Plastik. Die Haut atmet. Die Haut lebt. Also muss sie doch Poren haben. Was kommt aus den Poren raus? Kommen die ganzen Exkrete raus aus dem Körper. Sei es jetzt ein Schweiß oder sei es Eiter oder sei es Blut oder was auch immer. Die Haare kommen aus der Haut raus. Und dann nehmen wir mal eine Lupe. Eine Lupe mit 100-facher oder 1000-facher Vergrößerung und schauen uns mal die Haut an. Weil wir denken immer, die Haut ist was Schönes. Und dann sehen wir die ganzen Unreinheiten der Haut. Ha? Und wo ist dann das Schöne? Das Schöne entsteht nur dann, wenn wir das Ganze verschmieren. Aus großer Distanz betrachten. Dann scheint die Haut etwas Schönes zu sein. Und wenn wir jetzt mal näher, immer näher und immer näher und immer näher an die Haut rangehen, immer mehr vergrößern, immer mehr vergrößern und es uns dann anschauen, wo ist das Schöne der Haut geblieben? Und dann den nächsten Schritt die Haut wegzunehmen. Und dann gehen wir rein. Und dann schauen wir die Körperelemente an oder die Körperorgane. Die Lunge, den Magen. Schaut sie doch einmal an, wie sie wirklich sind. Was ist denn das so schön? Was ist das so Schönes dran? Und es ist nicht so, als ob man Roboter auseinander nimmt. Der glänzt und so weiter. Das alles sind alles Dinge, die in uns leben, die sich verändern, die ständig irgendwo sich von einem Zustand in den nächsten Zustand ändern. Versteht er das? Das ist eine Art von Untersuchung. Die Dinge mal zu sehen, mit den wirklichen Augen zu sehen. Wenn wir uns das am Anfang nicht vorstellen können, dann schauen wir halt mal rein oder dann fragen wir mal einen Arzt, ob wir mal bei einer Öffnung oder einer Obduktion einer Leiche dabei sein können. Und wenn es das erste Mal ist, dann in 95 oder 99% der Fälle kippen wir über, werden wir ohnmächtig. Weil es ist etwas, was wir nicht sehen wollen. Die Ärzte, die das machen oder die trainiert werden, bei denen kippen auch 95% über. Die werden einfach ohnmächtig, wenn sie das erste Mal eine Leiche öffnen. Im Laufe der Zeit gewöhnen sie sich an den Anblick. Also es ist doch nichts Schönes, oder? Das kann doch nichts Schönes sein. Das kann doch auch nicht sowas sein, wie man das in Plastik abbilden kann. Als Unterrichtsmaterial. Da ist es noch schön, aber in dem Moment, wo wir das mal wirklich sehen in der Realität, dann kommt uns das große Kotzen oder kommt uns der Ekel. Wieso? Wieso, das müsst ihr euch fragen. Ha? Wieso kommt euch das? Wieso ist das ekelhaft? Wieso empfindet ihr das ekelhaft? Wieso empfindet ihr das als unangenehm? Wenn ihr das mal wirklich seht, nicht nur die plastischen Demonstrationen von Organen oder sowas, wie sie bei uns im Unterricht verwendet werden. Nein, wenn man das richtige Organ mal sehen, wenn man das quirlende Herz mal sehen oder das quappelige Herz oder die Lunge oder die Niere oder den Magen. Ja? Und dann vor allem, wenn man da mal den Magen aufmacht und schauen, wie das Essen da drin verrottet und nichts anderes passiert da drin. Oder zersetzen. Es verrottet und verändert sich in etwas anderes. Es verändert sich in der Energie, die der Körper braucht. Um zu gehen, um zu arbeiten, dies zu machen. Oder selber auch Energie, um zu denken. Ha? Untersucht das. Untersucht diesen Körper. Von oben bis unten. Von innen nach außen. Von außen nach innen. Das ist die Art von Entwicklung der Weisheit, die uns bei dem Körper und dem körperlichen Gefühl, die uns bis zur Stufe des Anagamis beibehalten bleibt. Diese Art von Arbeit müssen wir bis zur Stufe des Anagamis. Und da bitte ich euch, eure Lauscher wirklich aufzustellen. Bis zur Stufe des Anagamis ist das Hauptthema der Untersuchung. Es ist das Hauptthema, es ist das einzige Thema. Das ist die Arbeit, die wir machen. In der Welt machen wir täglich, gehen wir tagtäglich arbeiten. Bei uns in der Praxis oder in der spirituellen Welt ist das unser täglich Brot. So lange, bis wir Gier und Hass überkommen haben. Und das bitte ich euch wirklich, hinter die Ohren zu schreiben. Ich spreche nicht sehr häufig davor, weil am Anfang, bevor wir diese Untersuchung machen können, müssen wir die Fähigkeit haben, uns konzentrieren zu können. Uns konzentrieren zu können auf ein Objekt für mindestens 15 Minuten, ohne dabei hin und her zu wandern. Da die meisten die Fähigkeiten nicht haben, da die meisten nach 3 oder 4 oder 5 Gedanken schon von dem Thema abweichen, bringt die Untersuchung nichts. Das heißt, die Leute, die vergessen, die denken, dass Untersuchung das A und O ist, das uns zur Freiheit bringt und sagen, Samadhi oder Tugend ist nicht so wichtig, die haben einen großen Fehler begangen. Alle drei Sachen wie ich es am Anfang gesagt habe, gehören dazu. Wir müssen genug Konzentrationsfähigkeit haben, um Untersuchungen machen zu können. Wir müssen in der Lage sein, unseren Geist mal für ein paar Minuten abschalten zu können. Um Ruhe zu bekommen, um Kraft zu bekommen. Genauso wie wir das in der Arbeit machen. Wenn wir genug gearbeitet haben, dann legen wir uns schlafen oder wir füttern den Körper. Und das ist Samadhi. Und dazu dient Samadhi. Samadhi wird uns nie zur Freiheit führen. Es wird uns zu einer, wenn wir ins tiefe Samadhi gelangen, wird es uns zu einer momentanen Freiheit führen. Aber die momentane Freiheit in dem Moment, wo wir aus dem Samadhi rauskommen, ist wieder gegangen. Deswegen ist es eine Vorschau. Es ist eine Vorschau auf Nibbana. Und das müssen wir uns in Augen halten. Ich habe ja nichts dagegen, wenn ihr im tiefen Samadhi für ein paar Jahre stecken bleibt. Aber ihr müsst erstmal dahin kommen. Und wenn ihr nicht die Fähigkeit habt, dahin zu kommen, dann müsst ihr schauen, dass ihr an eurem Seele und an eurem Panya arbeitet. Das heißt, an eurer Tugend arbeitet und an eurer Weisheit arbeitet. Weil das können die Dinge, die fehlenden Dinge sein, um ins tiefe Samadhi zu kommen. Den Körper zu untersuchen, die Dinge mal zu hinterfragen, mal unser ganzes Leben zu hinterfragen. Was haben wir denn gemacht, was Sinn macht? Was haben wir denn gemacht, was irgendwelche guten Resultate bringt? Was haben wir denn mal gemacht? Was machen wir ständig? Das, was wir ständig machen, ist das, was uns die unheilsamen Dinge beschert oder die unheilsamen Resultate beschert. Und warum mache ich das immer noch? Das ist auch eine Art von Untersuchung. Untersuchung, wie steht es mit unserer Tugend? Halten wir die Tugendregeln ein? Untersuchung, wie steht es mit unserem Leben? Was machen wir denn im Leben, was sinnvoll ist? Machen wir die unheilsamen Dinge, die unheilsame Resultate erzeugen? Und warum machen wir sie immer wieder? Nimm mal den Dingen auf den Grund zu gehen. So. Dazu brauchen wir unseren Verstand, die Dinge mal zu hinterfragen. So. Wenn wir anfangen, die Dinge zu hinterfragen, dann werdet ihr merken, es kommt sofort eine Antwort. Eine rationale Antwort. Und normalerweise hören wir dann bei dieser rationalen Antwort auf. Und dann kommen wir nicht weiter. Die Dinge hinterfragen, den Dingen auf den Grund zu gehen. Heißt, die Dinge so lange zu hinterfragen, bis die Antwort im Herzen entsteht. Bis der Geist im Grunde genommen leer ist. Und die Antwort kommt aus dem Herzen oder aus dem Chitta. Das heißt, wenn wir Dinge anfangen zu hinterfragen, warum ist der Körper zu dreckig? Und dann kommt gleich eine Antwort, ja, weil der Dreck von außen kommt. Und was heißt das? Stimmt das denn eigentlich? Dann hinterfragen wir das. Und dann kommt die nächste Antwort. Und dann hinterfragen wir diese nächste Antwort. Und dann kommt die nächste Antwort. Und ihr werdet merken im Laufe, vielleicht dauert es 10 oder 20 oder vielleicht auch 100 Iterationen. So lange, bis ihr hinkommt zu der Iteration, wo keine Antwort mehr entsteht. Wo nämlich das Citta keine Antwort mehr hat. Die Gelesers haben keine Antwort mehr, keine rationale Antwort mehr. Und dann kann es sein, dass die Antwort aus dem Chitta, aus dem Dharma entsteht. Und das heißt einzig. Alle rationalen Antworten, auf die wir abfahren, müssen wir hinterfragen. Sofort. Wir dürfen keine dieser... Bei dieser Art von Untersuchung darf man keine dieser Antworten glauben. Wie auch immer ihr das macht, ihr dürft da nicht drauf bleiben. Die rationale Antwort, die kommt, wenn ihr anfangt, die Dinge zu hinterfragen, die müsst ihr wieder aufklamüsern, aufdröseln und wieder hinterfragen. Und was heißt das bitteschön? Und was heißt das bitteschön? Und was heißt das bitteschön? Und wieso ist das so? Und wieso ist das so? Und wie schaut es aus? Oder. Und ihr werdet merken, sofort kommt eine Antwort hoch. Ne? und diese Antwort dann wieder aufdröseln, aufklamüsern. Nichts stehen zu lassen. Denn das, was stehen zu lassen ist, da bleibt ihr stehen. Da bleibt ihr hängen mit eurer Untersuchung. Macht wirklich die Ohren auf. Ne? Das, was ich sage, für die Untersuchung ist das extrem wichtig. Ihr dürft nicht bei dem ersten stehen bleiben, weil sonst bleibt eure Praxis da stehen. Ihr bleibt hängen, ihr kommt nicht weiter. Erinnert euch dran, was ich sage. Haltet es wirklich. Wenn ihr Untersuchungen macht, immer wieder aufrecht, immer wieder im Geist. Nicht bei den Dingen, nicht bei diesen schnellen Antworten. Und ihr werdet merken, in dem Moment, wo ihr das erste Mal diese Untersuchung anfangt, die Antworten kommen sehr schnell. Und im Laufe der Zeit, je weiter ihr diese Untersuchung fortfahrt, umso langsamer kommen sie. Weil das Chitta muss, oder Avijja muss sich daran erinnern, welche gute Ausrede das hat. So. Und lasst euch nicht von der Rationalität der Antworten blenden. Weil die Antwort, die wirkliche Antwort oder die wirkliche Einsicht ist keine rationale Erklärung. Das ist eine Einsicht, die aus der Tiefe des Herzens kommt. Das ist eine Einsicht, die aus der Tiefe des Dhammas kommt. Das ist eine Einsicht, die aus der Tiefe des Chittas kommt. Da kommt sie her. Und dann könnt ihr aufhören. Das könnt ihr nämlich nicht mehr hinterfragen. Eine Einsicht kann man nicht mehr hinterfragen. Eine Einsicht ist eine Einsicht. Wenn er mal in das Buch reingeschaut hat, dann braucht er das nicht mehr zu hinterfragen, was in dem Buch steht. Er hat es nämlich gelesen. Aber solange das Buch geschlossen ist, müsst ihr ständig hinterfragen, was könnte denn in dem Buch stehen. Ist das euch klar? Und jetzt für diejenigen, die länger hier sind. Für die nächsten 3, 4, 5 Tage oder vielleicht für eine Woche ist eure Hauptaufgabe, mal diese Untersuchung voranzutreiben, dass ihr mal lernt, was heißt es untersuchen. Eure Fähigkeit zur Konzentration dürfte schon weit genug entwickelt sein, dass ihr mal für ein paar Minuten oder für 10 Minuten auf dem Objekt bleiben könnt, ohne abgelenkt zu werden. Und jetzt fangt mal an. Jetzt fangt mal wirklich als Abwechslung an. Und wenn ihr versteht, das, was Tathagata Mahapura sagt, dass Weisheit Samadhi entwickelt, dann werdet ihr merken, dass das gar nicht kontraproduktiv ist für eure Entwicklung des Samadhis. Dann, wenn ihr nämlich dann aufhört, dann wird euer Samadhi viel besser gehen. Es wird eine Ruhe entwickelt bei der Untersuchung. Und vor allem, wenn dann tiefe Einsichten kommen, wenn eine ganz tiefe Einsicht kommt, kann es sogar sein, dass ihr automatisch in das tiefe Samadhi abtaucht. Das kann gut entstehen. Weisheit entwickelt Samadhi. Aber Samadhi entwickelt nicht Weisheit. Also wenn ihr stecken bleibt, wenn ihr nicht mehr weiterkommt, wenn ihr immer ständig an denselben Hindernissen arbeiten müsst in eurem Samadhi, dann heißt es mal, dass ihr mal für eine Weile umschalten müsst, auf Weisheit schalten müsst. Anfangen müsst, diesen Körper zu untersuchen. Körper und Gefühl, sei schmerzhafte Gefühle, mal den Dingen wirklich auf den Grund zu gehen. Wirklich mal zu hinterfragen, was ist Schmerz? Was ist Abneigung? Was ist Hass? Was ist Ekel? Was ist dies? Was ist jenes? Hinterfragen. Und nicht bei der ersten Antwort stehen bleiben. Habt ihr das verstanden? Den Dingen so lange auf die Spur zu kommen, bis keine Antwort mehr kommt. Und die Antworten kommen alle von den Kelesas. Die mögen so rational und logisch sein, wie auch immer. Und trotzdem müssen wir sie weiter aufklammern. Weiter hinterfragen. In Frage stellen. Aufdröseln. Genauso wie man den gordischen Knoten auflösen muss. müssen wir diesen Knoten, der in unserem Herzen ist oder in unserem Geiste ist, auflösen. Wir dürfen in dieser Art von Untersuchung nicht der rationalen Seite des Geistes glauben, sondern wir müssen die rationale Seite des Geistes dazu verwenden, um zu untersuchen, um den Dingen auf die Schliche zu kommen, um den Dingen auf die Spur zu kommen. So, und da bitte ich euch jetzt, vor allem jetzt die länger da sind, dass ihr mal das forciert. Und das Forcieren heißt, dass der Tagesablauf jetzt sich ändert. Dass von morgens bis abends diese Untersuchung ansteht. Und dass ihr nur mal vielleicht 1 oder 2 Stunden euch dann am Abend hinsetzen könnt und in Samadhi zu gehen. Oder vielleicht im Morgen anfangt mit einer halben Stunde Samadhi, um euch konzentrieren zu können. Und dann anfangen mit Untersuchung. Und dann abend euren Geist wieder ausruhen im Samadhi. In der Ruhe, in der Konzentration, um wieder genug Kraft zu bekommen. Und ihr werdet merken, das führt zu einer ganz anderen Art von Ruhe. Einer tieferen Ruhe. Wenn ihr das richtig macht. Dass das allerdings am Anfang nicht einfach ist und jetzt ständig am Zweifeln seid, ob ihr jetzt das richtig macht, das ist ganz klar. Diese Art von Technik müssen wir lernen. Diese Art von Untersuchung, die sind wir nicht gewohnt. Das heißt, das ist genauso wie am Anfang und wie wir das Samadhi lernen müssen, ist es eine ganz neue Art von Denkweise oder von Untersuchung. Die müssen wir lernen, müssen wir irgendwie in den Griff bekommen. Wir fangen nicht die Untersuchung an und kriegen sofort eine tiefe Einsicht. Sondern wir müssen langsam anfangen. Wir müssen schauen, wie das funktioniert. Ne? Wir müssen mit den Techniken umgehen lernen. Wir müssen die Techniken entwickeln. Die Techniken sind nicht da. Bei den meisten jedenfalls nicht. Wenn sie das nicht in ihrem letzten Leben gemacht haben. Dann kommen die Techniken ziemlich schnell wieder hoch und die Resultate werden sich ziemlich schnell zeigen. Also für die meisten von uns ist das so. Und bitte vergesst nicht, das ist jetzt auch mein abschließendes Mal, bitte vergesst es nicht, dass diese Art von Untersuchung, den Körper zu untersuchen und damit inklusive die körperlichen Gefühle zu untersuchen, die Hauptarbeit ist, so lange, bis wir die Stufe des Anagamis, Hauptarbeit, das heißt nicht, dass man nicht als Nebenarbeit die vier geistigen Kandas untersuchen kann, wie Gefühl, Gedanken und Assoziationen und Erinnerungen. Nein, dass das unsere Hauptarbeit ist. So lange, bis wir auf der Stufe des Anagamis ist, und dann damit ist das Thema ein für alle Mal gegessen, nur dann. Und wir brauchen uns gar nicht überlegen, weil die Namakandas viel schöner sind zu untersuchen. Dass wir zuerst auf die Namakandas gehen und dann die Rupakandas machen. Das könnt ihr vergessen. Weil ohne den Körper auszuschalten, kommen wir gar nicht in die Tiefe der Namakandas rein. Solange der Körper ständig seine Schwierigkeiten macht, werden wir gar nicht in der Lage sein, die vier geistigen Kandas genau untersuchen zu können. Ich möchte wirklich, dass das euch allen klar wird. Wie weit ihr auch immer gehen möchtet. Wenn ihr bis zum Ende alles Dukkhas gehen möchtet, dann ist das der Weg. Und das ist leider der einzige Weg. Es ist der Weg, der Abhidhamma Buddha gegangen ist. Es ist der Weg, den Thanachaya Mann gegangen ist. Und es ist der Weg, den Thanachaya Mahabodha gegangen ist. Und es ist der Weg, den ich versucht habe zu gehen. So. Und wenn ich mich erinnere von dem ersten Tag, weil diese Art von Untersuchung, die wird im Westen nicht gelehrt. Als ich hierher kam, musste ich das mir anüben. Und es hat 9 Monate gedauert, bevor ich überhaupt eine Idee gehabt habe, wie man so eine Untersuchung macht. Und deswegen können wir vom Glück sagen, dass ich euch dann, dass ich da euch Einzelheiten und Tipps geben kann, wie man das anfängt. Und dieser ganze Talk hier waren diese Einzelheiten und Tipps, wie man anfängt mit der Untersuchung. Wie man anfängt mit der Körperuntersuchung, was man macht und was man nicht macht. Das musste mir alles sehr mühselig, weil ich keinen Teil verstanden habe. Hätte ich Teil verstanden, dann wäre das genauso leicht für mich gefallen. Aber da ich keinen Teil verstanden habe, musste ich mir das alles mühselig zusammenarbeiten. Und ich habe diese Untersuchung 7 Jahre lang gemacht. Von morgens bis abends, von morgens bis abends, von morgens bis abends. Tag ein, Tag aus. Woche ein, Woche aus. Monat ein, Monat aus. Jahr ein, Jahr aus. Nur mal als Verdeutlichung. Tanaja Mahabho aufgrund seines tiefen Samadhis oder seiner langen Zeit oder hohen Konzentrationsfähigkeit, dem hat es nur 8 Monate gedauert. Aber da meine nicht so gut entwickelt war, hat es eben länger gedauert. Anstatt 7 Monate, 7 Jahre. Und ich hoffe nicht, dass es bei euch 7 Leben dauert. Also, ist es jetzt euch allen klar? Weisheit ist das, was uns rausführt. Das heißt aber nicht, dass wir die anderen Dinge fallen lassen können. Wir können Samadhi nicht fallen lassen, noch können wir die Tugend fallen lassen. Wir müssen alle 3 zur selben Zeit entwickeln. Das heißt, wenn wir uns auf Samadhi konzentrieren, die Samadhi üben, dann machen wir Untersuchungen als Abwechslung 1 Stunde am Tag. Machen wir Entwicklung der Weisheit, dann ruhen wir unseren Geist für 1 Stunde aus oder vielleicht für 2 Stunden, je nachdem. Und auf unsere Tugend passen wir auch auf. Als Mönch haben wir da weniger Schwierigkeiten und als Laien, wenn ihr hier im Kloster lebt, dürftet ihr auch weniger Schwierigkeiten haben. So. Der Schutz ist gegeben hier innerhalb dieses Klosters. Ich will nur nicht, dass ihr euch in irgendwelchen sexuellen Aktivitäten mit dem anderen Geschlecht einlasst. Und sei es nur ein kurzes Geschäkere oder was auch immer, anbändeln oder nur ein Gespräch. Wenn es nicht notwendig ist, lasst es sein. Und das andere ist sowieso schon alles vorgegeben. Andere Gefahren gibt es hier nicht. Ist alles abgeschirmt. Ne? Die Welt ist von außen abgeschirmt. Die andere Gefahr ist natürlich, wenn ihr ein Telefon habt. Und das bitte ich euch nicht zu verwenden. Das ist genauso abgeschaltet, wie die ganze Welt außen herum abgeschaltet. Und ich hoffe oder ich wünsche mir, dass das euch jetzt einigermaßen klar geworden ist. Ich muss das immer wieder sagen, weil die Kleser sind so gut mit Vergessen. Jetzt erinnere ich mich dran und in 2 Stunden später, wenn ich meine Gehmeditation gemacht habe, habe ich alles wieder vergessen. Und wer lässt es uns vergessen? Die Kleser. Weil das ist etwas, warum lässt es uns vergessen? Erstens, weil es was Unangenehmes ist. Zweitens, weil es gegen sie geht. Weil es ein Mittel ist, um sie, um ihre Macht zu unterminieren. Und deswegen lassen sie es uns ganz, ganz schnell vergessen. So. Und damit denke ich, habe ich einen guten Punkt. Und damit höre ich auch auf. Und wenn jetzt noch Fragen sind, dann dürft ihr sie gerne stellen.